vermisse alles, was ich mal konnte und jetzt nicht mehr kann. Ich gehe damit gut um, ich kann damit auch super glücklich leben. Aber das wäre gelogen, wenn ich mir nicht jeden Tag wünsche, ich könnte laufen und alles wieder so machen wie früher. Ich bin so ein Energiebündel, ich habe so Bock, manche Sachen zu machen. Und da fühlt man sich einfach gefangen, wenn man das nicht kann. Man vergisst irgendwann auch, wie sich es angefühlt hat zu laufen.
Kim sitzt seit Jahren im Rollstuhl. Er ist die einzige Möglichkeit für sie, sich fortzubewegen. Der Grund für ihre Einschränkung ist die Krankheit spinale Muskelatrophie, bei der die Muskeln immer schwächer werden. Auch die zum Atmen. Und damit hallo und willkommen zum Podcast Steh auf, Menschen. Schön, dass ihr bei der neuen Folge auch wieder dabei seid. Wir erzählen hier ja immer Geschichten von Schicksalshelden und Heldinnen, die schwierige Situationen im Leben gemeistert haben oder an Schicksalsschlägen eben nicht zerbrochen sind, sondern weitergemacht haben. Heute möchte ich euch Kim Lomelius vorstellen. Sie ist eigentlich schon ihr ganzes Leben lang ein Stehaufmensch. Bei ihr gibt es nicht diesen einen Moment, an dem plötzlich alles schief ging und dann den nächsten Moment, an dem sich alles zum Positiven änderte. Bei ihr gibt es eher den Augenblick, an dem alle geschockt waren, als sie von Kims Diagnose hörten. Kim war damals noch zu jung, um das ganze Ausmaß der ihr diagnostizierten Krankheit zu erkennen. Sie war aber nicht zu jung, um damals schon eine Kämpferin zu sein.
Bei mir wurde spinale Muskelatrophie diagnostiziert, so ungefähr im Alter von 2 Jahren. Als ich auf die Welt gekommen bin, hat man das noch nicht sofort gesehen oder nicht gemerkt, dass ich an irgendeiner Muskelerkrankung leide. Also das ist eine Form von Muskelschwund. Ja, früher konnte ich laufen, rennen, alles machen, was andere Kinder auch machen konnten. Nur mit 2 Jahren hat man dann festgestellt, ich renne nicht ganz so schnell den Berg hoch, wie andere Kinder das tun. Und deswegen ist meine Mama mit mir zum Arzt gegangen.
Obwohl die Unterschiede damals nur minimal waren, hat Kims Mama das sofort bemerkt. Für Kim beginnt damals ein wahrer Ärztemarathon.
Ich weiß, dass ich gleich ziemlich schnell dort während der Behandlung eine Muskelbiopsie gemacht bekommen habe oder Muskelfleisch mir da entnommen worden ist. Ich kenne das leider nur noch vom Hörensagen oder bin ich auch froh drum, dass ich geschrien habe, wohl wie am Spieß bei der Untersuchung, aber ich kann mich nicht dran erinnern.
Aber natürlich haben sich ein paar Momente trotzdem in Kims Gedächtnis eingebrannt.
Wir haben viele Arztbesuche gemacht, wir haben viele Behandlungsmethoden versucht. Ich habe Spritzen bekommen. Ich bin einmal im Monat nach München gefahren. Da haben sie mir Schlangengift gespritzt, irgendwie in die Lymphe rein oder in die Leiste. Ich glaube, ich war das erste Mal da mit 4 oder 5. Und wenn man jetzt in die Leiste, also direkt da in die Lymphe diese Spritzen kriegt, da kann man sich vorstellen, das will kein kleines Mädchen. Natürlich müsste man mich da also mindestens mit 2 Leuten festhalten, weil ich natürlich mit Armen und Beinen mich immer gewehrt habe. Weil wenn man dann immer das verfehlt hat, die Stelle, dann musste man da nochmal reinstechen.
Obwohl Kim eine niederschmetternde Prognose hatte, taten die Ärzte wirklich alles. Kim musste deshalb nicht nur die Therapien über sich ergehen lassen, sondern auch ziemlich viele Medikamente schlucken.
Am Anfang hat man gesagt, ich sei der schlimmste Typ und hat dann auch dementsprechend mir eine Lebenserwartung bis 21 gegeben und haben gesagt, oh Gott, höchstens bis 10, 11 kann ich laufen.
Mit 2 hat Kim das natürlich alles nicht so wirklich mitbekommen. Dafür ihre Familie. Wie geht eine Mutter mit seiner furchtbaren Diagnose um? Kann man als Mama überhaupt damit umgehen, wenn gesagt wird, dass die eigene Tochter so früh sterben soll? Kims Mutter war vor ihr immer stark und hat ihr versucht, Kraft zu geben. Ihre Oma dagegen ließ auch vor ihrer Enkelin Gefühle zu. Kim tat beides gut. Als sie das dann alles richtig begreifen konnte, wollte sie allen beweisen, dass sie die Lebenserwartung übertrifft. Und das hat sie geschafft. Kim hatte schon immer ihren eigenen Kopf. Schon in der Grundschule beschloss sie, ihre Medikamente abzusetzen.
Das war sehr schwierig, weil meine Mutter das nicht wollte. Aber es gab jetzt auch keinen Nachweis darüber, dass mir das tatsächlich hilft. Und ich war nur damit beschäftigt, Medikamente zu nehmen. Morgens, mittags, abends, jeden Abend die Spritzen, einmal im Monat dahin fahren, zur Kontrolle ins Krankenhaus.
Es war damals eine gute Entscheidung, die Kim ganz intuitiv getroffen hat. Sie hat heute mit 31 Jahren ihre Lebenserwartung deutlich überschritten. Die Medikamente waren aber damals nicht das Einzige, was Kims Leben einschränkte. Prothesen unterstützten sie zwar beim Laufen, aber waren Kim auch ziemlich peinlich.
Aber da siehst du halt aus wie ein Roboter, ne? Wenn du so angegipste Schienen an den Beinen hast. Es klingt wie ein Roboter, es sieht aus, als würde ein Roboter laufen. Und das ist natürlich auch in einem Alter, wo alle dann in die Pubertät kommen und so, nicht so angenehm.
Kim schämt sich dafür, dass man so offensichtlich sieht, dass sie anders ist. Aber die einzige Alternative wäre der Rollstuhl gewesen und gegen den hat sich Kim erfolgreich lange gewehrt. Mit 15 kam sie dann allerdings nicht mehr drum herum. Sie war immer öfter auf ihn angewiesen. Wie ging's dir dabei, Kim?
Gar nicht gut, weil ich hatte ein ganz gespaltenes Verhältnis zu dem Teil. Ich wusste, dass es nicht mehr ohne geht für längere Strecken. Ich habe dann irgendwann, bin ich nicht mehr zu solchen Aktivitäten mitgegangen, Straßenfesten und ähnliche Dinge, wo ich wusste, dass man länger steht oder läuft, weil mir das unangenehm war, mich im Rollstuhl zu zeigen. Also mir war das peinlich, aber ich habe es versucht zu vermeiden. Ich habe keine Fotos von mir im Rollstuhl gewollt. Das hat Jahre gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe.
Es ist eigentlich eine ganz normale Reaktion eines Teenagers. Alle um Kim herum waren normal, konnten laufen, gingen in die Disco, gingen auf Dates. Kim hat es alles nicht gekonnt. Da, wo sie konnte, hat Kim aber immer auf den Rollstuhl verzichtet und ging zu Fuß. In der Schule kam Kim eigentlich immer recht gut zurecht. Sie wurde von den meisten Mitschülern auch normal behandelt. Ein paar unangenehme Zwischenfälle gab es aber auch.
Wo man mal auf dem Schulweg entlang gelaufen ist und dich jemand mit einem Stein beworfen hat, auch mit einem so großen auf dem Schulranzen, dass ich dann auch tatsächlich umgefallen bin, weil auch mein Gleichgewichtssinn schon immer natürlich ein bisschen schlechter ist. Natürlich total beschissen. Natürlich habe ich dann auch erst kurz geweint und habe gedacht, oh Gott, was ist das?
So schrecklich diese Attacken auch waren, heute sagt Kim, sie haben sie stark gemacht. Und diese Kraft, die sie daraus geschöpft hat, ihre Krankheit zu akzeptieren und nicht in Selbstmitleid zu verfallen, die ist so wichtig für sie. Heute kann Kim Hilfe von Freunden und Familie sehr gut annehmen. Aber natürlich frustriert sie es auch, wenn sie Dinge alleine machen will und es einfach nicht schafft.
Gerade wenn du im Bad bist und all das, was du mit dir alleine und nackig machst, das ist, finde ich, nochmal was anderes, wie wenn dir sonst jemand im Alltag hilft. Da ist das Schamgefühl nochmal ein anderes. Also mittlerweile habe ich kein Schamgefühl mehr, weil ich ohne fremde Hilfe nicht mehr duschen kann. Ich kann, wenn es keine rollstuhlgerechte Toilette ist, noch nicht mal auf die Toilette gehen alleine. Kostet Überwindung, wenn du das erste Mal machst, wenn du das natürlich dann erst mit Familie machst, aber dann auch natürlich mit deinem Partner. Ja, das wäre schön, wenn du wenn du dein Duschen gehen oder dein Toiletten gehen nicht nach einer Uhrzeit planen müsstest oder das auch alleine kannst. Das ist so die größte Tücke des Alltags. Ja, dass man halt alles irgendwie planen muss und da nicht so frei sein kann.
Es ist eine riesige Einschränkung, die Kim da erlebt. Um möglichst lange eigenständig zu bleiben, duschte sie deshalb auch ziemlich lange noch alleine. Das ging aber nicht immer gut aus.
Wenn du halt da in der Dusche stehst, du willst dich abtrocknen und willst dann einen Schritt nach draußen machen und merkst irgendwie, dass Cell oder jenes nicht mehr geht, weil man, weiß ich nicht, irgendeine Körperbewegung nicht mehr machen kann, dann steht man mitunter so vor vollendeten Tatsachen und kommt dann vielleicht auch nicht raus. Ich hatte in der alten Wohnung so ein Duschbad und wenn ich da drin stehe, dann ja, kam ich einfach nicht mehr raus, weil ich den Fuß nicht mehr so hochheben konnte. Und das ist natürlich dann in solchen Situationen fatal, wenn du dann erstmal nicht mehr weißt, wie du weitermachen sollst. Hilflos fühlt man sich da. Ich weiß nicht, wie oft ich schon am Boden lag, weil man gerade ausgerutscht ist oder ähnliches. Ich habe damals in der WG gewohnt. Da musst du warten, entweder bis deine Mitbewohnerin kommt, wenn dein Handy nicht in der Nähe liegt, oder du kannst halt jemanden anrufen. Also Freunde oder Familie haben immer einen Ersatzschlüssel. Ich habe auch ein Auto, das umgebaut ist. Damit kann ich mit Handgas fahren. Das finde ich super, das liebe ich. Das gibt mir irgendwie so ein Gefühl von Freiheit.
Und die nutzt Kim aus, solange es geht. Noch vor 3 Jahren konnte sie ein paar wenige Schritte gehen. Sie fuhr deshalb alleine mit dem Auto zur Arbeit. Der Rollstuhl lag im Kofferraum. Die Schritte von der Autotür dahin waren für Kim machbar. Doch dann kam der Tag, an dem auch diese Eigenständigkeit verloren ging. Sie war gerade wieder von der Arbeit zu Hause angekommen.
Ich bin mit dem Auto gefahren und wollte aussteigen, um den Rollstuhl rauszuholen. Und dabei bin ich auf einen kleinen Stein getreten und mein Fuß ist umgeknickt und ich bin hingefallen. Und zwar so unglücklich, dass ich mit meinem ganzen Körpergewicht auf dem Fuß oder Bein aufgekommen bin. Ich lag dann hier draußen vor der Tür, vor meiner Haustür, auf der Straße und konnte mich da auch nicht mehr befreien, weil ich vom Boden sowieso nicht aufstehen kann.
Kim lag auf der Straße, Autos fuhren vorbei und keiner half ihr. Erst nach einer Weile, die sich für Kim ewig anfühlte, half ihr ein älteres Ehepaar. Die beiden haben Kim vom Boden aufgehoben und ihrem Mann Bescheid gesagt. Zusammen gingen sie dann in die Notaufnahme.
Ich habe nur gedacht, bitte, es ist einfach nicht gebrochen. Ich denke, total egal, aber ich wollte nicht, dass es gebrochen ist. Das war natürlich eine richtige Scheißsituation. Die Schmerzen, die waren mir egal. Da war ich so voll mit Adrenalin. Ich habe das überhaupt auch ehrlich gesagt gar nicht so mitgeschnitten. Nur ich wusste, wenn ich operiert werde und so lange das Bein nicht belassen darf, also hatte ich die Befürchtung, dass es danach schlechter ist wie vorher. Und jemand anderes kann das dann vielleicht wieder trainieren. Mir war sofort klar, dass das bei mir nicht mehr geht. Meine Muskeln nehmen ja zunehmend ab mit ihrer Stärke. Und ich kann lange versuchen, die an dem Stand zu halten, wo sie sind. Ich kann nicht verhindern, dass es schlechter wird. Ich kann das nur verlangsamen. Aber was, also jetzt für einen Laien gesagt, was bei mir weg ist, ist weg. Ich kann das nicht mehr hervortrainieren oder wieder zurückbringen. Und deswegen habe ich gesagt, die sollen alles machen, nur keine OP und das wieder richten.
Aber die OP war notwendig, denn das Bein war tatsächlich gebrochen und das mehrfach. 1,5 Wochen lag sie im Krankenhaus. Doch die Tortur war danach noch nicht vorbei.
Ich glaube, Schmerzen haben ja noch nie was ausgemacht. Aber diese Angst, dass man das danach nicht mehr kann, das tut weh. Das macht dich im Kopf so verrückt. Der Schmerz ist schlimmer als alles, was tatsächlich dann an dir dran ist.
Kim konnte fast nichts mehr alleine.
Dadurch, dass ich das Bein 2 Monate überhaupt nicht belasten durfte, konnte ich natürlich auch nicht aufs Klo, weil mit nur, also ich habe ja vorher schon 2 kaputte Beine gehabt, aber mit einem, das man gar nicht mehr belasten kann und einem kranken Bein, kann man auch noch nicht mal mehr alleine pinkeln. Also musste jemand vom Pflegedienst kommen. Das hat dann immer 18,75 gekostet, wenn ich einmal pinkeln war. Da kommen Unmengen zusammen. Ich habe versucht, nach der Uhr zu trinken. Und du kannst ja auch jemanden nach der Uhrzeit bestellen. Oh, war furchtbar. Also so eine Situation wollte ich nicht nochmal erleben.
Also kämpfte Kim mal wieder. Bis heute geht sie zur Krankengymnastik, trainiert auf dem Terra-Trainer und geht regelmäßig schwimmen. Immer an ihrer Seite ist ihr Mann Lorenz. Ihn kennt sie schon seit der Schule, doch erst Jahre später, als sie sich durch Zufall nochmal trafen, funkte es zwischen den beiden. Wie geht er mit einer Krankheit um?
Oh, darüber reden wir eigentlich gar nicht so viel. Also der weiß es, der kennt all die Sachen, die Prophezeiungen, den Verlauf, aber der Lorenz lebt auch im Jetzt und der sagt, schauen wir mal, ne? Vielleicht ist es doch länger, als man je gedacht hat und wir lassen uns einfach mal ein bisschen überraschen.
Und so lange wollen die beiden ein Leben führen wie jedes andere Paar. Was dabei nicht fehlen darf, das Reisen. Schon seit ihrem ersten Urlaub mit 16 in die Türkei ist Kim begeistert von fremden Kulturen und Ländern.
Ich glaube, das ist schon immer in mir drin, dass ich Lust habe zu reisen. Ich bin ein unheimliches Energiebündel und habe immer Bock, unterwegs zu sein. Am liebsten 24/7. Ich habe unheimliche Unternehmens- und Entdeckerlust. Und das mache ich eigentlich, glaube ich, schon seit ich 16 bin. Andere, die bauen halt Häuser oder sparen für die Zukunft. Ich gebe jede Sekunde und jeden Cent stecke ich in eine Reise.
Und dabei stört sie auch ihr Rollstuhl nicht. Ganz im Gegenteil. Er ist inzwischen Teil von Kim geworden. Besonders gerne sucht sie sich Länder aus, die nicht gerade als rollstuhlgerecht gelten. Einfach als kleine Herausforderung sozusagen. Sie reiste schon nach Marokko, nach Thailand, inklusive Strandurlaub. Und da bremste sie auch ihre Einschränkung nicht. Schließlich gibt es Strandrollis.
Die sind super geil, weil da kannst du dich halt ohne Probleme fortbewegen. Du brauchst jemanden, der dich schiebt oder zieht. Aber das ist natürlich das Allerleichteste, weil da muss dich niemand durch den Sand schleifen oder Huckepack ins Meer tragen mit den Wellen. Also Beachrolli ist die beste Erfindung für mich, weil ich liebe das Meer und den Strand eigentlich, was so paradox ist, weil das für mich am schlechtesten ist zum Fortbewegen. Aber die Teile sind phänomenal. Ich sehe es auch an immer mehr Orten, wo wir sind. Und das ist das Allerbeste.
Wie planst du denn deine Reisen mit Rollstuhl?
Früher habe ich mich gern überraschen lassen. Da habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht. Das hat sich geändert. Mittlerweile bereite ich das sehr genau vor, weil ich Angst davor habe, irgendwo zu stehen und komme nicht weiter wegen Treppen. Oder ich habe panische Angst davor, dass ich irgendwo bin und es gibt keine rollstuhlgerechte Toilette. Ich bereite das schon sehr genau vor.
Kim macht es Spaß, nach den passenden Hotels und Aktivitäten zu suchen. Sie weiß, wie kompliziert das manchmal sein kann. Über ihre Erfahrungen und Reisen schreibt sie auf ihrem Blog Wheelie Wanderlust und gibt anderen Rollstuhlfahrern Tipps, was sie in ihrem Urlaub machen können oder wo es barrierefreie oder rollstuhlgerechte Zimmer gibt. Damit will sie nicht nur anderen Rollstuhlfahrern zeigen, dass man auch mit Handicap Urlaub machen kann, sondern sie will auch Hotels und Anbieter von Attraktionen dazu animieren, mehr Rücksicht zu nehmen.
Das erwarte ich nicht, dass man überall mit Rollstuhl jetzt hinkommt. Ja, das wäre ja Quatsch. Ja, aber es ist schön zu sehen, dass es da, finde ich, immer mehr Angebote gibt. Und darüber freue ich mich. Und ich denke, jeder, der darüber spricht und der sich auch dafür interessiert, trägt einen Teil dazu bei. Also wenn die Nachfrage größer wird, dann werden die Leute auch gucken, dass es dafür mehr gibt. Glaube ich einfach. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es Leute, die auch wie ich anfangs Schwierigkeiten hatten, mit der Situation umzugehen oder mit dem Thema Rollstuhl an sich, ja, die da vielleicht ein bisschen Mut rausschöpfen können oder dass man die vielleicht mit der einen oder anderen Idee anstupsen kann oder ja, dass man jemandem bei so einer Reiseplanung helfen kann. Ja, das finde ich ganz schön, wenn man das damit erreicht.
Und das tut sie. Es ist ein Riesenerfolg für Kim und auch eine kleine Bestätigung. In ihren Blogbeiträgen teilt sie auch viele Bilder von sich. Natürlich mit Rollstuhl, denn inzwischen sind auch solche Fotos kein Problem mehr für sie. Kim hat sich mit ihrer Luzi, wie sie den Rollstuhl nennt, arrangiert. Anderen zu helfen, sich mit ihrem Schicksal anzufreunden und auch normale Dinge wie Reisen zu unternehmen, hätte sie sich nie erträumt.
Ich bekomme super viele Nachrichten und E-Mails am Tag. Ich weiß auch, dass ganz viele Leute lieber anonym schreiben, als irgendwas öffentlich zu kommentieren. Gerade wenn sie mir ja, von ihrem Schicksal berichten oder von einem Unfall, den sie hatten oder ja, wo drin ihr eigentliches Problem liegt. Also da schreibe ich mit super vielen privat. Und ich freue mich über jeden, der schreibt, ich habe... Jetzt gerade habe ich eine Nachricht bekommen, ich habe Tel Aviv gebucht, weil du mir so viel von Israel erzählt hast und die nehmen dann das Hotel. Oder wenn mir jemand Bilder schickt von dem Urlaubsort, wo ich gerade war. Also das finde ich super cool, da freue ich mich mega darüber. Finde ich ein schönes Gefühl.
Kim hat es geschafft. Sie hat ihr Schicksal akzeptiert und macht damit anderen sogar Mut. Früher wäre das für sie undenkbar gewesen. So unangenehm war es ihr, sich im Rollstuhl zu zeigen.
Heute habe ich so ein Selbstbewusstsein, dass ich mir das noch nicht mehr vorstellen kann, wie das war.
Kim, man merkt total, wie im Reinen du mit allem bist. Aber ganz ehrlich, vermisst du es nicht manchmal auch zu gehen?
Ja, das vermisse ich unheimlich. Also ich vermisse alles, was ich mal konnte und jetzt nicht mehr kann. Ich gehe damit gut um. Ich kann damit auch super glücklich leben. Aber das wäre gelogen, wenn ich mir nicht jeden Tag wünsche, ich könnte laufen und alles wieder so machen wie früher. Ich bin so ein Energiebündel, ich habe so Bock, manche Sachen zu machen. Und da fühlt man sich einfach gefangen, wenn man das nicht kann. Ich glaube, der Wunsch, der geht auch nicht weg. Man vergisst irgendwann auch, wie sich's angefühlt hat zu laufen.
Kim wusste zwar immer, was auf sie zukommt und dass sie irgendwann endgültig im Rollstuhl sitzen wird und hat das immer auch irgendwie akzeptiert. Aber es ist immer etwas anderes, wenn es dann doch plötzlich soweit ist.
Ich habe mir das irgendwie, glaube ich, gar nicht vorgestellt. Ich habe immer darauf gewartet, bis es eintritt. Und dadurch, dass es nicht von heute auf morgen so war, habe ich immer gedacht, oh, ich kann ja noch ein bisschen laufen. Also für mich war das so ein schleichender Wechsel und ich hatte immer noch eine Alternative. Heute habe ich keine Alternative mehr. Und natürlich denkt man manchmal irgendwie, man will raus aus seiner eigenen Haut. Also das Gefühl, das ist immer wieder da. Du sitzt manchmal im Auto, im Flugzeug, im Bett, in der Dusche oder irgendwo und du denkst, wenn dir jetzt einfach keiner raushilft, dann bleibst du da sitzen. Ne? Also du kannst aus eigener Kraft dich nicht vom Fleck bewegen und ich glaube, man darf diesen Gedanken nicht so zulassen, aber das kann dich, glaube ich, schon verrückt werden lassen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das muss man lernen, weil das ist leider so, dass du immer wieder in die Situation kommst, wo man weiß, jetzt geht's nicht ohne oder wo man auch mal zittert und bangt. Ja, ich bin froh, dass sie mir alle so helfen und mir das Gefühl geben, als würde es eben nichts ausmachen. Also ich glaube auch, das ist so, dass sie es gerne machen, aber dass sie es mit so einer Selbstverständlichkeit tun, dass es mir auch leicht fällt, das anzunehmen. Ich glaube, das muss man einfach lernen. Ohne fremde Hilfe geht's nicht. Und je eher du einsiehst, dass es normal ist und kommst damit zurecht, desto einfacher wird es auch irgendwie.
Solche Tipps gibt Kim während unseres Interviews dauernd. So viele, dass ich mich gar nicht entscheiden kann, welchen der vielen Mutmacher ich mit euch teilen soll. Am liebsten natürlich alle, aber das hätte die Folge auf jeden Fall gesprengt. Deswegen schaut doch gern mal in den kommenden Wochen auf Facebook und Instagram vorbei, denn da werden wir ihre Tipps mit euch teilen. Aber einen möchte ich euch heute nicht vorenthalten, denn der hat mich tatsächlich stark beeindruckt. Ihre Antwort auf meine Frage, wie ihre Lebenserwartung heute aussieht, denn das weiß sie gar nicht.
Ich habe auch ehrlich gesagt nicht mehr danach gefragt, weil ich denke, das kann keiner wissen. Die Krankheit ist dafür zu wenig erforscht und ich denke auch einfach, ich mache das alles, weiß ich nicht, nicht zum Trotz, aber ich bin froh, dass ich jeder Erwartung da, ja, wie soll ich sagen, entgegensegeln kann. Ich versuche so mein Leben zu leben, dass es mich jeden Tag glücklich macht. Und ich glaube, das macht auch ein bisschen was aus, dass man mit dem Kopf so damit zufrieden ist, ja, dass man es irgendwie, man kann, was unausweichlich ist, nicht aufhalten. Ja, also das ist, glaube ich, unbestritten, dass diese Krankheit mir die Kraft in den Muskeln nimmt. Das sehe ich jeden Tag. Aber trotzdem kann man bestimmt so ein bisschen mit seinem Gemüt versuchen, das ein bisschen aufzuhalten, dass das schneller voranschreitet. Ich glaube, es spielt in gewisser Weise mit einer Rolle oder ich glaube da einfach ganz fest dran.
Kim ist ein echtes Vorbild. Für alle, ob mit oder ohne Einschränkung. Kim hat sich nie unterkriegen lassen, auch nicht von dem schrecklichen Unfall vor 3 Jahren, nachdem sie nie mehr laufen konnte. Sie weiß, dass irgendwann auch ihre Atemmuskeln schwächer werden, bis sie irgendwann gar nicht mehr funktionieren. Aber Kim lebt im Hier und Jetzt und beweist ein weiteres Mal, sie ist ein echter Stehaufmensch. Wenn auch ihr einen kennt oder sogar selber einer seid und eure Geschichte erzählen wollt, dann meldet euch unter mavi@burda.com. Und wenn ihr noch mehr inspirierende Geschichten hören wollt, dann folgt uns doch auf iTunes und Spotify oder schaut auf unserer Seite mavi-mag.de/podcast vorbei. Dort gibt es auch gerade eine kleine Umfrage, denn wir wollen eure Meinung hören und unseren Podcast noch besser machen. Es gibt auch was Kleines zu gewinnen. Und wie immer, auf Facebook und Instagram findet ihr noch mehr über uns und über unsere Stehaufmenschen. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.